hätte eine Idee.
Du hast gerade gesagt, du hast eine Idee für ein Intro. Jetzt leg los.
Ja.
Ich habe keine.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast
Papa und Papi Männerhaushalt. Ich finde, du warst sehr kreativ.
Ja.
Sehr kreativ.
So bin ich. Mhm. Nennt man mich auch.
Der Kreative?
Richtig. Die zwei alten Männer. Und weil wir nicht mehr wissen, was wir reden sollen, haben wir uns Verstärkungen geholt.
Das ist so im Alter. Da hat man sich nichts mehr zu erzählen. Deshalb haben wir uns.
Das kannst du jetzt auch nicht sagen.
Haben wir uns jemand geholt, der. Ja. Der die Hälfte von mir fast ist.
Die Hälfte ist auch süß.
Vom Alter.
Oh je. Du könntest sein Vater sein.
Oh.
Okay, jetzt pass auf. Achtung. Wir laden uns ja immer wieder Menschen ein, die wir inspirierend finden, wo wir sagen, hey, die haben eine Geschichte zu erzählen. Die sind Vorbilder auch. Und jetzt kommt tatsächlich jemand um die Ecke, der 22 ist und ein mega Vorbild ist, finde ich. Also wir sagen einfach mal Hallo. Hallo Jonas.
Hi, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist.
Sehr, sehr gerne. Du bist 22, ne?
Ich bin 22, ich werde bald 23, wow. Aber jetzt gerade bin ich 22.
Das ist süß, in dem Alter sagt man noch, ich werde bald. Mm. Ne? In meinem Alter würde man nie sagen, ich werde bald.
Und für die ganz guten Zuhörer, die haben wahrscheinlich schon gehört, dass da ein ganz, ich finde das ja ein sehr sympathischer Dialekt dahinter steckt, nämlich du bist
aus Österreich, Wien.
Richtig,
aus Wien.
Hat man auch noch nie in Österreich, hat man auch noch nie in unserer Folge.
Nein.
Nee, cool.
Bist du geboren in Wien?
Ja.
Okay, cool. Sehr cool.
Ich liebe ja Wien.
Jonas, wir haben dich nicht umsonst eingeladen, nicht weil du 22 bist und aus Wien bist, sondern weil du einen unfassbar tollen Instagram-Kanal hast, der heißt jonas.fragt. Und du sitzt ganz oft auf Parkbänken, meistens, und sprichst mit Menschen und mit so unterschiedlicher Couleur, mit so unterschiedlichem Background, Alter, das ist total toll anzugucken. Ich bin kleben geblieben und habe mir ein Video nach dem anderen reingezogen, weil du so eine unglaublich tolle Art hast, mit Menschen umzugehen. Bevor es aber dahin kam, spulen wir doch einfach mal das Rad der Zeit zurück. Erzähl doch einfach mal, wie bist du groß geworden, wie bist du ins Schulleben eingestiegen, und ich weiß, da gab es dann plötzlich Themen. Erzähl doch einfach mal von dir selbst.
Mhm. Sehr gerne. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja,
vorne.
Glaub, immer vorne irgendwo.
Alles klar. Ja, wie ich schon bereits erwähnt habe, ich bin in Wien groß geworden, im 10. Bezirk. Und wer jetzt zuhört und aus Wien kommt, der weiß, der 10. Bezirk ist so der verrufene Bezirk, wo Leute aufwachsen, die vielleicht nicht so viel Geld haben. Und zu der Kategorie habe ich auch gezählt. Also in meinem Elternhaus fährt man nie viel Geld oder sonst was. Wir sind eher in milderen Verhältnissen, sage ich mal, aufgewachsen. Und das hat auch den Grund, was meine Mutter ist halt alleinerziehend gewesen mit drei Kindern. Mein Vater hat, also meine Eltern haben sich früh getrennt, aufgrund von einigen Problemen, die sie zwischenmenschlich haben.
Yeah.
Aber eben auch von Suchterkrankungen von beiden Seiten. Also mein Vater und meine Mutter sind beide alkoholerkrankt, beziehungsweise halt alkoholsüchtig. Jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Da bin ich sehr froh drüber. Aber das hat auch einen großen Teil meiner Kindheit einfach geprägt. Dadurch, dass ich eben aufgewachsen bin mit zwei Menschen, die beide eben psychische Erkrankungen haben, aus der Folge von der Alkoholerkrankung. Also meine Mutter hatte ganz früh einen Burnout, Depressionen, hatte dann, konnte dann auch gar nicht mehr arbeiten, weil sie hatte drei Kinder zu Hause, was voll verständlich ist. Und mein Vater hatte eben mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen und konnte sich auch nicht wirklich viel kümmern. Zum Glück bin ich der Jüngste von drei Geschwistern und meine Geschwister haben mich voll aufgefangen und haben mir extrem geholfen.
Cool.
Auch in dieser Zeit damals. Ich weiß noch, meine Schwester ist nur 5 Jahre älter und hat mich und meinen Bruder, der auch 3 Jahre älter ist, einfach Essen gekocht, hat aufgepasst, dass meine Mutter nicht da war. Meine Mutter war oft so auf Rehabilitation für Monate, also 3-4 Monate weg. Und da gab es zwar dann so Sozialarbeiterinnen, die auf uns aufgepasst haben, aber so richtig auch nicht wirklich. Das war jetzt kein Mutterersatz, sondern ich würde echt sagen, meine Schwester hat da sehr, sehr viel dazu beigetragen. Jedenfalls hat das dazu geführt, dass ich mich oft ja, zurückgezogen habe, nicht viel mit Menschen geteilt habe, dass ich sozial ein bisschen, ja, eher auf Rückzug gegangen bin, nicht gerne viele Freunde hatte oder nicht sehr auf Leute zugegangen bin und alles. Und ich muss sagen, ich habe mich auch echt, ja, geschämt ein bisschen.
Total normal,
Das
klar.
kommt auch natürlich von dem Umfeld, in dem wir damals waren, wo doch viel herumgesprochen wird in der Siedlung. So, ah ja, der Jonas und seine Eltern und das und dies und jenes und die Mutter, die arbeitet gar nicht und das ist los.
Selbst in dem
Und ich habe.
Bezirk, wo, Entschuldigung, selbst in dem Bezirk, wo du sagst, wo, ne, also wo es vielleicht viele Menschen gibt, die, die eben jetzt, ich sag mal, nicht viel Geld haben und vielleicht ähnliche Probleme haben?
Ja, selbst da
Okay.
tatsächlich.
Also weißt du, so
Und
gefühlt
dann.
warst du doch unter seinesgleichen, ne? Also gab es ja in vielen Familien sicherlich diese Probleme. Und krass, dass selbst da dann, ne, übereinander geredet wird und so weiter.
Ja, das Ding ist, nach außen tragen es die wenigsten. Und so richtig dazu stehen war auch schwierig, vor allem als Kind. Also, ich weiß einfach noch. Wir wurden damals ein bisschen gehänselt, mein Bruder und ich in der Schule, weil wir waren in derselben Schule, einfach dafür, dass unsere Mutter nicht arbeiten war. Und das ist krass, weil die Kinder sind so fies,
Ja.
manchmal, weil sie die Geschichte nicht kennen und das verstehen im Hintergrund nicht.
Ich bin gerade tatsächlich total überrascht, Jonas, denn da haben wir beide tatsächlich einige Gemeinsamkeiten. Also meine Eltern waren zwar keine also hatten keine Alkoholkrankheit, meine Oma aber, mein Opa, die waren alkoholkrank. Und ich hatte ebenfalls in der Schule, wo wir auch in unserem ersten Buch darüber schreiben, relativ viel Mobbing und Ausgrenzung erlebt. Und deshalb kann ich so ungefähr nachvollziehen, wie es dir damals ging. Gibt es denn noch Situationen, wo du dich, also ich, wenn ich da an meine Situation denke, ich kann mich noch so an zwei, drei sehr prägende Situationen mit meinen Großeltern erinnern. Gibt es das für dich auch aus deiner Kindheit heraus?
Mit meinen Eltern.
Ja.
Also
Also
ich muss
bei.
sagen, ich ziehe da echt meinen Vater ein bisschen raus aus der Verantwortung und aus der Rolle. Einfach weil ich ihn immer nur am Wochenende gesehen habe und für mich ist er damals immer nur so quasi ein Freund gewesen. Ich muss sagen, mein Vater hat nicht so viel zu meiner Erziehung einfach beigetragen. Ist auch nicht schlimm. Und bei meiner Mutter war es einfach so, dass sie sehr viel in sich hineingefressen hat von ihren Problemen und alles und das nicht gern geteilt hat. Und durch das Alkoholproblem war sie auch unberechenbar, was ihre Reaktionen angeht. Also
Klar.
manchmal voll liebevoll, also hat sie voll liebevoll reagiert, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und manchmal war das das Drama der Welt, obwohl der Fehler davor was ganz anderes war. Ich erinnere mich an eine Situation, da kommen wir auch auf den 10. Bezirk in Wien zurück. Da wurde ich als 12-Jähriger, als ich 12 war, einmal draußen einfach ausgeraubt. Also mir
Wow.
wurde Geld weggenommen und gedroht, mich zu schlagen und das Handy weggenommen. Und dann bin ich nach Hause weinend, ganz, das war spät am Abend, und ja, wollte zu meiner Mutter und sie hat mich quasi abgewiesen. Also sie wollte nicht mit mir reden, sie hat mich weggeschickt und das war oft so. Also wir konnten eigentlich, klingt immer so hart und ich will nicht gegen meine Mutter irgendwie so bashen. Ich will da kein schlechtes Blut oder so verbreiten und will kein schlechtes Bild von ihr auch verbreiten, aber es gab so die Regel damals, dass wir nach 20 Uhr einfach uns nicht mehr bei meiner Mutter melden konnten, wenn es irgendwas gibt. Also da war sie dann in ihrem Zimmer. Und wir sollten sie nicht nerven mit unseren Problemen oder sonst was. Und zwar habe ich halt früh gelernt, genau dasselbe zu tun eigentlich wie meine Mutter und meine Probleme in mich hineinzufressen
Klar.
und mit niemandem darüber zu reden. Gleichzeitig kam dann eben die Scham dazu, dass ich mich echt so geschämt habe für das, was ich bin. Ich habe ständig das Gefühl gehabt, mit mir stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist falsch mit mir. Und so kam es auch dazu, dass ich dann ja, nicht unbedingt die tollsten Freunde gefunden hatte dann
Klar.
damals oder in einem Kreis war. Ich erinnere mich noch, ich war echt in einem Freundeskreis, der das Ganze noch bestärkt hat, wo ich wirklich auch mich hab runterziehen lassen von anderen. Also ich wurde teilweise, war ich in einem Freundeskreis, wo ich ständig beleidigt wurde. Da habe ich selber gefragt, warum mache ich das eigentlich?
Ja,
Also
weil
ich
du das
war.
Muster kanntest, ne?
Ja. Und mit 15 habe ich dann begonnen, in dem Freundeskreis war es dann einfach cool zu kiffen,
Mhm,
also
klar.
krass zu rauchen. Und so kam es dann dazu, dass ich selber auch in eine Sucht geraten bin. Auch erst, also natürlich mit 15 weiß man das nicht und denkt, krass, ist voll cool und harmlos. Und Zigaretten sind ja viel schlimmer und alles Mögliche.
Dann
Ich
kommt der
weiß nicht, was ich mir,
schleichende Prozess, ne?
ja, was ich mir da alles eingeredet habe. Und da kam der schleichende Prozess. Der Freundeskreis war nicht anders. Ich hatte auch irgendwie nicht im Blickfeld, dass ich den Freundeskreis auch einfach ändern kann und mich trennen kann davon. Und meine Freunde haben jeden Tag gekifft, also habe ich auch jeden Tag gekifft. Und das echt über fast Jahre hinweg.
Ist es beim
So kam es
Kiffen
dann dazu.
geblieben, Jonas, oder kamen da noch andere Sachen dazu?
Jein, also ja, schon. Ich war immer sehr vorsichtig mit Alkohol, muss ich dazu sagen, einfach weil ich das von meinem Elternhaus erkannt habe. Und die Leute, also meine Freunde haben dann teilweise entweder nur getrunken, gekifft oder beides einfach gemacht. Und ich habe mich da echt immer zurückgehalten und die haben sich auch immer gefragt, warum trinkst du keinen Alkohol? Und irgendwie, ich habe es denen nicht erklärt, aber es war für mich so kein Thema und heute bin ich seit, also trinke ich seit 3 Jahren keinen Alkohol. Und mit 17 war ich dann in so einem Kreis, wo auch härtere Drogen ins Spiel kamen, aber das Ganze eher in so einem Party und feiern gehen und in Clubs gehen Thema. Und da war ich schon sehr bewusst, dass ich einfach ein Problem hatte mit dem Kiffen. Und mir war klar, ich habe eine Sucht und ich bin suchtanfällig. Das ist nämlich auch vererbbar.
Aber
Ja.
krass, dass du es selber erkannt hast in dem Alter schon,
Ja.
weil die wenigsten, ich würde ich behaupten, erkennen ja tatsächlich, dass sie eine Suchterkrankung dann haben, gerade auch in dem Alter, ne? Die meisten kommen, wenn überhaupt, später erst drauf.
Voll, das ist echt ein großes Problem, dass die meisten da so sturköpfig sind. War ich ja auch die ersten 2 Jahre, also von 15 bis 17,
Naja,
hatte
und
ich keine Ahnung davon und dachte mir so, ja, erst drauf.
auch naiv, ne? Also in dem Alter ist
Ja.
man einfach naiv. Mei, was kostet die
Ja.
Welt, ne? Morgen wird schon wieder anders sein.
Ja, ich weiß noch, mit 17 dachte ich, ich bin irgendwie schon erwachsen und bin viel
Ja.
klüger als meine Eltern oder sonst was.
Klar.
Und jetzt blicke ich drauf zurück und denke, oh Gott, ich war so ein kleines Kind.
Und was hast du nebenbei, also hast du trotzdem die Schule besucht in der Zeit?
Genau, also ich habe, bis ich 16 war, dann ziemlich normal noch die Schule besucht, aber dann immer mehr angefangen, einfach die Schule zu schwänzen, nicht hinzugehen, mich krank zu stellen oder war dann in der Schule, habe aber nicht wirklich was gemacht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals zu Hause dann irgendwas gelernt habe für eine Klausur oder Klassenarbeit. Und so kam es dann auch, dass ich erstens eine Klasse wiederholen musste. Und dann die Schule schlussendlich auch abgebrochen habe. Aber es ging auch wieder bergauf. Das war also im Alter von 17, war eben diese Phase, wo ich dann auch noch härtere Drogen genommen habe. Das war wirklich der Tiefpunkt, würde ich sagen, weil da habe ich gerade frisch die Schule abgebrochen gehabt. Ich hatte wirklich nichts zu tun, wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und dann kommen noch Drogen dazu, die. Einerseits macht es sehr viel Spaß und in Clubs gehen und das ist super. Und ich würde diese Erfahrung auch nochmal machen, auch wenn ich gegen Drogen bin. Ich spreche mich da gegen Drogen aus. Und ich will dazu nochmal sagen, ich habe das Ganze eben bewusst gemacht, bewusst her, weil ich eben wusste, ich habe eine Suchterkrankung und deshalb habe ich mir gesagt, ich probiere diese Sachen einmal aus und dann mache ich es nicht mehr. Und ich habe mich einfach dran gehalten.
Krass.
Es war schwer im Freundeskreis, weil da wurde es immer wieder gemacht. Aber ich habe mir gedacht, ich will wirklich mit das. Ich habe erstens das Geld dazu nicht, mich von härteren Drogen süchtig machen zu lassen. Und ich habe auch gemerkt, wie Leute in meinem Umfeld wirklich große Probleme hatten. Und ich hatte wirklich einen dicken Warnhinweis, mach das nicht. Genau.
Und wie ging es dann für dich weiter? Du hast ja dann mit 17 relativ schnell erkannt oder hast dann erkannt, dass es ein Thema gibt. Hast du es dann selber geschafft, aus diesem Drogenkonsum rauszukommen und auch ein Stück weit dein Leben zu ordnen? Oder hast du dir Hilfe geholt? Wie bist du weiter vorgegangen?
Dadurch, dass ich gelernt habe, alles in mich hineinzufressen, meine Emotionen und meine Probleme, habe ich mir keine Hilfe geholt. Was mir aber geholfen hat und wo ich einfach Verständnis bekommen habe, ist tatsächlich über YouTube und
Krass.
auf Social Media, weil ich dann Menschen gesehen habe, die Ähnliches durchgemacht haben und die an einem ähnlichen Punkt standen, wo ich mir dachte, wow, jemand versteht mich. Ich bin nicht allein mit diesen Sachen und habe auch zum ersten Mal den Mut bekommen, dass ich darauf wieder rauskommen kann oder das Gefühl, ich bin nicht festgesteckt darin.
Ja.
Ich hatte nämlich wirklich, vor allem mit dem Kiffen war das, ich konnte nicht aufhören. Ich habe es dann 3 Tage versucht, hat nicht geklappt. Freundeskreis war immer noch da. Und du kannst nicht, ich konnte nicht Nein sagen, wenn der ganze Freundeskreis
Klar.
gekifft hat und ich trotzdem irgendwas mit meinen Freunden
Das
machen
ist
wollte.
ja auch so typisch, ne, für alkoholkranke Menschen, die dann irgendwie eine Therapie hinter sich haben und dann müsstest du ja komplett dein Umfeld einmal austauschen, weil du ja ganz oft einfach durch die äußeren Gefahren wieder rückfällig wirst. Gar nicht, weil man selber vielleicht so das Verlangen hat, sondern weil das Umfeld einen dazu verführt und das ist ja genau bei dir passiert in dem Fall.
Ja.
Und vor allen Dingen auch, was hätten die anderen gesagt, ne? Wahrscheinlich hätten sie auf dich eingeredet, wahrscheinlich hätten sie dich dann angefangen, irgendwie zu mobben oder sonst irgendwas. Also, das ist dann ja auch so ein Mitfahren auf dem Zug, ne?
Ja.
Das heißt, du hast dich komplett allein daraus gezogen.
Also, YouTube hat mir extrem geholfen und der Sport. Ich habe angefangen, Sport zu machen, einfach ins Fitnessstudio zu gehen. Und da habe ich zum ersten Mal wieder so ein Glücksgefühl bekommen, was ich sonst nur durchs Kiffen hatte. Und habe gemerkt, ah, okay, ich kann mir selber arbeiten. Es geht was voran. Nicht so wie in der Schule, wo für mich nichts voranging und so weiter. Und so habe ich dann, ja, ein halbes Jahr lang eigentlich so gekifft und nebenbei Sport gemacht und gleichzeitig wieder versucht, irgendwas mit meinem Leben zu machen. War dann in so einer Jugendberatung, wo man nach Jobs suchen kann und sich orientieren, was kann man machen. Ich war dann noch kurz in der Abendschule, weil ich mir dachte, ich mache einfach mein Abitur nach dort in der Abendschule. Bin ich aber nie hingegangen.
Hast du dann überhaupt einen
Also,
Schulabschluss gemacht, wenn ich fragen darf?
das kommt jetzt. Ich habe dann angefangen, eine Ausbildung zu machen, auch weil der Druck von zu Hause kam. An meinem 18. Geburtstag, das Erste, das wusste ich schon seitdem ich 12 bin oder so, das hat meine Mutter uns immer gesagt, mit 18 musst du Miete zahlen. So, oder bin ich 17 und ich wusste, okay, mit 18 muss ich aber Miete zahlen, verdammt, und meine Mutter wird das ernst, also hat keinen Weg dran vorbeigeführt. Und Gott sei Dank hat sie mir dann noch das erste Monat quasi freigegeben. Und ich habe dann im Jänner, als ich 18 geworden bin, angefangen, eine Ausbildung zu machen als E-Commerce-Kaufmann. Das ist alles von einem Online-Handel und Online-Marketing. Das kam auch von dieser Jugendberatung, das mir sehr geholfen hat, da Orientierung zu finden. Ich wusste nämlich überhaupt nicht, was ich machen wollte. Ich wusste nur, okay, irgendwie am Computer arbeiten wäre schon cool. Nicht, ich war nämlich auch
Das
im
schränkt es
Sommerjob
ein.
einen Monat auf der Baustelle und dann wusste ich, das mache ich nie wieder. Genau. Und so habe ich angefangen, diese Ausbildung zu machen. Und ich habe dort gemerkt, das war zum ersten Mal so, dass ich freiwillig irgendwas gemacht habe. Ich war irgendwie freiwillig bei dieser Ausbildung und freiwillig bei der Berufsschule dann. Und ich war richtig gut. Also ich hatte plötzlich nur gute Noten in der Schule und habe nebenbei trotzdem noch gekifft. Das erste Jahr, also und Sport gemacht, das war irgendwie so mein Leben. Aber was dann dazu kam, ist meine damalige Freundin, die mir echt extrem geholfen hat, auch wenn ich immer verheimlicht habe. Ich habe mich damals so geschämt dafür, dass ich kiffe und so weiter, dass ich dachte, niemand würde mich jemals mögen, wenn sie das wüssten. Darum habe ich das auch verheimlicht vor ihr und ihr das natürlich nicht erzählt. Und auch diese Scham, dieser Druck und dieser innere Kampf mit mir war so groß, dass ich, ja, das war jetzt vor ziemlich genau 3 oder 4 Jahren aufgehört habe, einen letzten Versuch gewagt habe, quasi aufzuhören mit dem Kiffen und mit dem Rauchen. Also ich habe auch geraucht. Und ja, was damals anders war, ist, dass ich mich wirklich, dadurch, dass ich jetzt eine Freundin hatte, hatte ich ein anderes Umfeld. Also einen anderen Menschen, mit dem ich Zeit verbringen konnte,
Klar.
der nicht in dem Kifferkreis war. Und ich habe wirklich den Kontakt mit allen anderen Menschen abgebrochen.
Ja, genau.
Krass.
Außer zwei Freunden, die ich dann einmal im Monat vielleicht gesehen habe. Und da ging das. Dann konnte ich einmal im Monat, konnte ich dann Nein sagen.
Ja.
Aber es war schon verdammt hart. Und meine Freundin hat damals extrem geholfen, obwohl sie gar nicht wusste, was in mir eigentlich abging. Und der Sport. Und ja.
Und wenn du jetzt heute, also wenn man so ein bisschen guckt, bist du mit deiner Freundin noch zusammen, wenn ich das fragen darf?
Nein,
Nein,
nein.
okay. Aber wie ging es dann weiter? Du hast die Ausbildung wahrscheinlich beendet, richtig?
Ich habe die Ausbildung nicht nur geendet, ich habe einmal gewechselt in einem anderen Betrieb, war dann bei einer echt angesehenen Firma, die man eigentlich auch kennt, und habe dann beschlossen, die Lehre, also in Österreich heißt das Lehre, die
Ja.
Ausbildung, mit Matura zu machen, also mit Abitur.
Wow.
Das heißt, ich weiß nicht, was damals los war, ich war voll motiviert. Also ich bin dann in die Berufsschule gegangen und habe meine Lehre gemacht. Ich bin in den Betrieb gegangen, habe dort gearbeitet und ich bin noch in die Abendschule gegangen
Geiler Scheiß.
und habe dort mein Abitur nachgemacht. Und zum Sport bin ich auch noch gegangen.
Ja, mega Nummer.
Also das war wirklich, ich muss sagen, das war die Phase, da war ich einfach nur mit mir selbst. Ich wusste, ich will nicht mehr zurück in diesem alten Umfeld. Ich habe gemerkt, ich tue mir selber mal was Gutes. Komme voran. Ich mache was für mich und ja, die einzige Person, mit der ich dann noch Kontakt hatte, war eigentlich mein Bruder. Es war auch die erste Person, der ich alles erzählt habe, weil meine ganze Familie wusste nicht, dass ich kiffe
Haben die es gar
oder
nicht
dass ich rauche.
mitbekommen?
Null. Ich habe das so
Ernsthaft? Ich meine, du
gut
riechst ja
versteckt.
dann auch irgendwie danach.
Ja, aber ich bin halt immer um 23 Uhr nach Hause,
Ach,
stelle in mein Zimmer.
Wahnsinn.
Und dann einfach schlafen. Ja, also ich habe mit meiner Mutter darüber geredet und sie ist bis heute schockiert, dass sie das auch nicht mitbekommen hat. Und auch meine Geschwister und alles, die waren so, wie? Ich frage mich das selbst. Ja.
Aber was für einen Kampf du mit dir ausgemacht hast, das ist ja schon, das ist ja wirklich bemerkenswert, wie du als junger Mensch, so naiv man eben ist, ne? Und auch mit dieser Background-Story von zu Hause aus, mit deiner Mom, also das ist ja schon eine krasse Nummer, wie du da raus marschierst. Ich meine, diese schulische Geschichte, das kenne ich. Ich habe, ne, 11. Klasse Gymnasium die Schule abgebrochen, und weil ich einfach nicht akzeptiert habe, wofür brauche ich Latein, Chemie und Co. in dieser Tiefe. Die Sinnhaftigkeit habe ich nicht verstanden. Vor allen Dingen, ich lerne das, um es dann wiederzugeben, eine Note dafür zu bekommen und danach vergesse ich es. Ich wusste damals, ich will zum Fernsehen und habe dann eine Ausbildung beim Fernsehen gemacht und die habe ich als Hessens Bester abgeschlossen. Ne? Also so ein bisschen ähnlich dann wie bei dir.
weil ich plötzlich kapiert habe, okay, das ist jetzt etwas, ne, ich verstehe, dass ich das gebrauchen kann für später mal. Bei dir kommt aber eine Riesengeschichte noch on top und das ist, finde ich, irre, wie du da ein Ding nach dem anderen ja versucht hast und auch diese Kiffen-Geschichte, klar, ne, diese Rückfälle und trotzdem nicht aufgegeben hast und am Ende dann doch auch Hilfe, nicht nur mit dir selbst ausgemacht hast, sondern am Ende dann doch auch Hilfe bekommen hast durch deine Freundin, auch wenn sie nicht wirklich wusste, dass sie geholfen hat.
Ja.
Krass.
Ja, wie gesagt, diese Scham war immer noch so stark in mir, dass ich mich geschämt habe für das, was ich bin und auch gewesen bin quasi. Ich konnte mich einfach nicht öffnen.
Wenn wir mal ganz kurz, Entschuldigung Jonas, red weiter, sorry.
Ja, nein.
Wenn wir mal kurz einen Zeitsprung machen in das Hier und Jetzt, das heißt, du kiffst nicht mehr, das Thema ist durch, lebst du noch zu Hause oder hast du mittlerweile eine eigene Wohnung?
Nee, ich habe da eine eigene Wohnung gesucht, natürlich.
Das heißt,
hier ungefähr genauso viel Miete gezahlt habe wie zu Hause.
Das heißt, du wohnst wahrscheinlich nicht mehr im 10. Bezirk, oder?
Nee, ich wohne jetzt im Nachbarbezirk, aber.
Okay. Und hast, wie ist dein Leben heute? Wir wollen gleich nochmal auf das Thema Instagram und so kommen. Natürlich, was du heute machst, weil darüber haben wir dich natürlich gefunden. Aber du hast die Ausbildung gemacht. Wie ist es heute? Arbeitest du heute? Wie sieht dein Leben heute aus? Mhm.
Genau, ich habe die Ausbildung fertig gemacht und in Österreich ist es so, dass du nach der Ausbildung und während der Ausbildung, dazu möchte ich noch kurz kommen, habe ich begonnen mit Social Media.
Mhm.
Also genau. Auch durch die Ausbildung, weil damals gab es eine Aktion von der Arbeiterkammer Österreich, also so eine Vertretung für Arbeitnehmerinnen. Und die wollten das Image der Lehre verbessern, weil eine Lehre ist quasi so der zweite Bildungsweg und man macht sich ein bisschen lächerlich in Österreich darüber. Und die haben Leute gesucht, die eine Lehre machen und darüber auf Social Media berichten wollen.
Ah.
Und ich war damals eben in der Zeit, wo ich voll in der Selbstentwicklung war, wo ich gern aus meiner Komfortzone gegangen bin. Mhm. Und das war ein Riesenschritt für mich, mich da anzumelden und zu sagen, ja, ich würde das gerne machen. Post auf Social Media war für mich die Hölle. Also wirklich, dadurch, dass ich mich so geschämt habe damals noch, für alles, war ich echt, ich weiß nicht, wie ich das damals geschafft habe, dass ich irgendein Video poste. Aber ich habe es gemacht, habe mich da auch 150 Mal selbst überwunden und habe eben während der Ausbildung Social Media gemacht und das erste Jahr einfach nur aus Spaß eigentlich und habe ein bisschen den Erfolg da einfach gesehen und das fand ich schön, was zu haben, wo ich wieder Erfolge sammeln konnte, wo ich das Gefühl hatte, ich mache was Cooles. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte meine Reichweite einfach für was Gutes nutzen, wo auch die Motivation dahinter war, dass ich ja damals, mir damals YouTube sehr geholfen hat, aus dieser schwierigen Phase rauszukommen. Dass mir damals solche Vorbilder geholfen haben, eben doch was aus meinem Leben zu machen und mich nicht schlecht zu fühlen, dachte ich mir, ich möchte genau so meine Reichweite nutzen und nicht jetzt Comedy machen und Leute unterhalten, was auch sehr wichtig ist. Aber ich möchte irgendetwas bewegen in den Menschen. Und nach der Ausbildung habe ich meinen Zivildienst gemacht. In Österreich musst du eben entweder zum Bundesheer, Bundeswehr gehen. Ist
in Deutschland auch so, genau. Oder war das so.
War so. War so. Lange schon.
So. Ist es immer noch so in Österreich?
Ja.
Ah, okay. In Deutschland ist es nicht mehr. Gibt es keine Wehrpflicht mehr.
Ah ja, okay. Und dann habe ich eben 9 Monate meinen Zivildienst abgeleistet und währenddessen...
Was hast du gemacht?
Ich war bei einem Blinden- und Sehbehindertenverband und ich habe blinden Leuten im Alltag geholfen.
Mega.
Wow.
Mega Nummer.
War auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung, muss ich sagen. Und währenddessen wurde Social Media zu nicht nur einem Teil meines Lebens, sondern zu einem fast Vollzeitjob. Und Zivildienst war auch schon 40 Stunden die Woche, wenn nicht mehr. Und dann auf Social Media zu jonglieren, war echt schwierig. Und das war im letzten Jahr. Und ich habe einfach gemerkt, ich könnte davon tatsächlich leben. Einfach weil ich mich selbst da auch viel entwickelt habe in die Richtung. Also ich habe dann begonnen, mit der Kamera zu filmen und schön darauf zu achten, wie sieht das Bild aus, einfach die Qualität immer mehr gesteigert und gesteigert und immer mit dem Gedanken, wie kann ich es noch besser machen. Und ja, deshalb habe ich mich nach dem Zivildienst dann beschlossen, nicht zu meinem alten Betrieb zurückzugehen, zu der Lehre, sondern mich voll selbstständig zu machen. Und das bin ich seit Anfang dieses Jahres bis jetzt.
Das heißt, du arbeitest mit, also du machst Social Media, korrekt?
Ja.
Oder was heißt Selbstständigkeit? Also wirklich tatsächlich ausschließlich als Influencer? Oder kann ich mir jetzt vorstellen, du hilfst jetzt noch anderen mit deiner Expertise?
Ja, genau. Also nur von Social Media und Influencern kann ich sicher nicht leben. Es ist so, dass ich eben, ja, meiner Meinung nach so qualitativ hochwertige Videos mache.
Absolut.
Und Unternehmen wollen auch qualitativ hochwertige Videos für ihre Website, also nicht nur Website, sondern auch Social Media Seiten und so weiter. Und da bin ich quasi Content Produzent für
Super,
andere Unternehmen. Gar
cool.
nicht so auf Kooperationsbasis, sondern auch einfach nur für deren Kanäle. Und da achte ich eben auch drauf, dass das Unternehmen sind, die ich vertreten kann, die ihre Reichweite auch für was Gutes nutzen möchten.
Und jetzt seien
Genau.
wir ehrlich, Jonas, ich meine, du bist 22, das heißt, da steckt noch so viel Leben in dir und du hast noch so viele Möglichkeiten. Ich meine, du kannst ja alleine mit deiner Geschichte, ich bin selten in Podcasts so still wie heute, weil ich einfach an deinen Lippen klebe, ne? Also ich sehe dich irgendwie auf Bühnen stehen und als Speaker aufzutreten, genau diese Geschichte zu erzählen. Was meinst du, wie viele Menschen heute, also Erwachsene da stehen, die im Grunde Ähnliches erlebt haben wie du, die aber vielleicht mit ihrem Leben immer noch strugglen, ne? Die 40, 50 sind und es immer noch nicht richtig im Griff haben und die oder etwas in sich tragen und nicht wissen, was war das genau, was ist das genau und dann plötzlich dich da stehen haben, der davon erzählt und sagen, ey, krass, das triggert mich total und der hat total recht, ne? Und guck mal, der ist 22, der hat die Kurve bekommen, ne? In diesem, ich sag's nochmal, ne? In dieser naiven Alterszeit, wo man glaubt, die Welt bewegen zu können, ne? Du hast sie tatsächlich
Naja,
bewegt für
und man
dich.
hört ja immer nur Negatives, die Menschen, die schaffen es nicht da raus und die
Genau.
enden am Ende des Tages in irgendwelchen
Die
Kliniken.
Jugend von
Genau, und
heute.
ich finde, du bist so ein unfassbares Vorbild dafür, zu zeigen, und jetzt muss man das nochmal betonen, du hast es nicht mit einer Therapie geschafft, sondern du hast es aus eigener Kraft und aus eigenem Willen geschafft. Also auch das, es wird sicherlich Kritiker geben, die sagen, ja, aber da muss nochmal ein Psychologe ran, etc. Sicherlich, und das kann man ja immer noch irgendwann tun, aber du bist ja das lebende Beispiel dafür, dass du auf eigenen Beinen gerade stehst, dass du es geschafft hast, dass du sowohl bei
Willenskraft.
Social Media als auch jetzt so, wie du drüber sprichst, einfach auch verkörperst das, was du bist. Und ich muss ehrlich gestehen, Jonas, wo ich 22 war und ich habe auch eine Geschichte, jetzt keine Drogen und so, aber eine andere. Und ich hätte mich zu Tode geschämt, darüber zu sprechen. Und ich habe echt Gänsehaut und ziehe den Hut vor dir, dass du so selbstbewusst hier stehst und darüber sprichst. Also ich finde das einfach unfassbar. Und das ist im Übrigen auch eine Art von Therapie. Und ich finde es das toll, dass du es auf eigenem Wege geschafft hast, da rauszukommen. Und das ist ein Riesenvorbild für ganz, ganz viele und gibt, glaube ich, auch ganz vielen Menschen da draußen und auch Eltern, die vielleicht mit Kindern kämpfen, die gerade in so einer Phase sind, auch Mut. Ne, am Ende.
Dankeschön,
Klar.
danke sehr.
Aber
Also ich möchte dazu ergänzen, dass mein Therapieersatz ganz am Anfang eben Bücher waren. Mein Bruder war, weil mein Bruder selbst in Therapie war und das war für mich ein Vorbild einfach, weil ich wusste, wir kommen aus demselben Elternhaus und so ganz ohne Narben sind wir doch nicht davon gekommen.
Klar.
Und dann hat er mich auch motiviert, Therapie selbst zu machen und das habe ich aber eben nach dieser ganzen Phase erst, nach den ganzen Drogen und so weiter. Das war, wo ich 19 oder 20 war, habe ich dann auch eine nicht allzu lange Zeit lang auch Therapie gemacht und das hat auch ziemlich geholfen, einfach
Okay.
das Ganze nochmal aufzuarbeiten.
Absolut.
Aber sag mal, jetzt, wie bist du denn dazu gekommen, Jonas.fragt, also dein Instagram-Account, wie bist du darauf gekommen, dich auf Parkbänke zu setzen und Menschen Fragen zu stellen?
Wie gesagt, ich habe damals begonnen, Social Media zu machen, wegen diesem Lehr-, also um die Lehre in ein besseres Image zu rücken und so weiter, und habe dann Videos über meine Lehre gemacht. War aber damals schon so, okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt Comedy machen oder nur rumtanzen. Damals war es voll TikTok, also voll auf TikTok. Und ich wusste, ich möchte den Reichweite für was Gutes nutzen, einen Mehrwert geben, und habe dann angefangen zu erzählen, wie ich meine Lehre eigentlich gefunden habe, weil es ja doch eine coole Lehre war, was ich so gemacht habe beim Bewerbungsprozess, wie man seinen Lebenslauf irgendwie cooler gestalten kann und so weiter. So kleine Tipps und Tricks gegeben. Und dann war ich einmal, weil Straßeninterviews damals voll im Trend waren, einmal draußen auf der Straße, auch wieder, um aus meiner Komfortzone zu gehen. Das war ein großer Faktor davon, dass ich einfach Leute anspreche, weil das mir damals so, so schwer gefallen ist.
Also suchst du tatsächlich einfach die Leute auf der Straße und sprichst sie an und sagst, haben sie Lust auf ein Interview? Cool.
Und eben war ich einmal drehen, draußen auf der Straße, und habe Leute erstmal begonnen, über die Lehre eigentlich auszufragen. Über so, was denkst du, was ist der beliebteste Lehrberuf und was würdest du für eine Lehre machen, würdest du es nochmal machen können? Alles noch in dem Thema, weil ich halt noch für diese Kampagne gearbeitet habe. Aber am selben Tag, wie ich draußen war, habe ich einen Obdachlosen getroffen, mit dem ich dann eine Stunde oder sowas gesprochen habe,
Krass.
über Gott und die Welt. Und er hat echt ein bisschen an meinem Weltbild einfach gerüttelt, weil er mir erzählt hat, dass er in Wien zwar lebt, aber dass er in der Nacht draußen in der Kälte, es war damals verdammt kalt, also es war auch Februar oder sowas, er kann nur 2 Stunden am Stück schlafen, nicht weil es zu so kalt ist, sondern weil er sonst ausgeraubt wird. Er muss
Wahnsinn.
alle 2 Stunden,
Platz
und
wechseln
ich dachte
wahrscheinlich, ne?
mir, Platz wechseln, und ich dachte mir, was, in Wien? Wien ist so eine sichere Stadt, und auch der Zähnebezirk ist sicher, möchte ich dazu sagen. Und das hat mich so geflasht. Und seine ganze Geschichte. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, ob er trotzdem eigentlich gerade glücklich ist. So. Und er hat mir gesagt, ja, eigentlich ist er eh glücklich. Es ist nur beschissen wegen den Umständen, aber er will sich nicht runterziehen lassen von diesen Umständen.
Wahnsinn.
Das hat mich so, so geflasht
Ja,
einfach,
krass.
dass ich mir dachte, wow, solche Stimmen müssen auch mal gehört werden. Und es steckt so viel Weisheit in Menschen auf der Straße und in jedem Menschen. In jedem Menschen. Wenn man so durch die Stadt geht, wird man selten mit Obdachlosen ein langes Gespräch führen. Wir haben alle Vorurteile und wir schauen alle Menschen an und denken sich, oh Gott, mit dem will ich nicht reden oder der schaut
Ja,
mich böse an.
und auch die Grundannahme, die müssen ja alle unglücklich sein, aber dem ist ja gar nicht so, so wie du gerade erzählst, ne? Also das ist ja total spannend.
Ja, plus man hat dann Vorurteile, obdachlos, ah, der ist vielleicht drogensüchtig oder hat Alkoholproblem und sonstiges
Die
oder
Schubladen eben,
hat sich
ne?
selber da reingeraten.
Ja.
Aber was er mir erzählt hat, er ist damals aus der Ukraine geflohen, weil Krieg war, aber noch nicht der offizielle Ukraine-Krieg, sozusagen, unter Anführungsstrichen, und hat kein Asyl bekommen. Also konnte aber auch nicht zurück in die Ukraine, weil dort Krieg war, weil er von dort geflohen ist. Und kein Asyl heißt, du darfst keinen Wohnsitz haben in Österreich, du darfst nicht arbeiten gehen. Ja, was soll man da machen? Also,
Das sind die
und
äußeren
da sehe ich
Umstände,
auch,
ne?
ja, da sehe ich auch ein bisschen meine Aufgabe und das Schöne an dem Jonas-Fragt-Format, dieses Verständnis, was ich dadurch entwickelt habe, für einfach Menschen, die eine harte Geschichte hatten und denen es einfach nicht gut geht und die vielleicht Fehler gemacht haben, die sie bereuen. Wir sehen halt die Geschichte nicht von den Menschen. Das ist so schade, und ich bin froh, dass ich das auf meinem Social-Media-Kanal teilen kann, diese Geschichten von Menschen und auch die Weisheit, die dahinter steckt.
Ja, ich habe gestern oder genau gestern habe ich einen Reel von dir gesehen. Da hast du auch einen älteren Mann, sehr älteren Mann, interviewt. Und auch da, ne, wo, da hast du ihm, glaube ich, auch die Frage gestellt: sind Sie glücklich? Und dann sagt er: Ja, er hat Familie,
Ganz schnell kam das.
genau, es kam so schnell und das ist so schön. Ne? Also sowas ermutigt ja auch total, wenn man das so sieht. Das macht wirklich Spaß. Also du hast jetzt keinen klassischen Kanal, ne, glaube, wo du tagtäglich die Leute in deinen Stories mit durch deinen Alltag nimmst, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe, sondern fokussierst dich tatsächlich mehr auf diese Reels und auf diese Interviews.
Ja, genau.
Genau, und die machen ja allein schon so viel Hoffnung und geben auch so viel Mut, weil du hast ja wirklich super spannende Leute auch in deinen Reels interviewt.
Ja, das ist. Die treffe ich aber einfach im Park.
Es ist unglaublich. Da stellst du dich in den
Geil.
Park und wartest und guckst und sagst, okay, den möchte ich jetzt mal interviewen.
Ja, genau
Mega.
so. Also ich laufe immer durch Wien, durch den Park und schaue halt ein bisschen, wer sitzt da so auf der Parkbank, und manchmal sehe ich dann jemanden, der so entspannt da sitzt und einfach in die Luft schaut, und dann frage ich einfach mal: Hey, möchten Sie mit mir über das Leben sprechen? Und dann rede ich mit Ihnen.
Cool.
Also wirklich, ne? Ich bin selten so sprachlos und höre so still zu. Auch ich quatsch gerne normalerweise. Aber ich hatte an manchen Stellen tatsächlich Gänsehaut. Und jetzt gerade am Schluss, Jonas, ich finde, dass du ein Mega-Vorbild. Also wenn wir es vorher nicht schon wussten, dann sage ich es jetzt nochmal, dass du ein Mega-Vorbild für deine Generation bist. Denn alle Kritiker, die immer sagen, die jungen Leute von heute, da muss ich mittlerweile brechen, wenn ich das immer höre. Die jungen Leute von heute haben auch mal ganz andere Themen als die jungen Leute von damals. Vor allen Dingen, weil einfach hier eine unfassbar die Welt, ne, dieses Zusammenrutschen, diese digitale Welt ist sicherlich ein ganz großer Segen, am Ende aber auch ein Fluch, bei der ganzen Geschichte. Und du holst es irgendwie, du kombinierst eigentlich beide Welten, ne? Wenn du sagst, ich laufe durch einen Park und da sitzt jemand entspannt auf der Parkbank, na, den quatsche ich einfach mal an. Das ist ja, und dass da geile Gespräche draus entstehen. Also das ist ja klar, fast wie Kloßbrühe, aber braucht eben auch jemanden, der mit ganz viel Gefühl, so wie du, darauf zugehst. Du hast aber nicht nur Jonas Punkt fragt, sondern auch deinen Sport betreibst du
Ja.
und auch nicht so ganz unerfolgreich bei
Also,
Instagram.
wenn ich deinen Körper anschaue, so würde ich im Leben nicht mal ausschauen, selbst wenn ich im Fitnessstudio übernachten
Nee, so sah ich auch nicht mit
würde.
22 aus.
Wahnsinn. Also dieser Bauch, ich erblasse vor Neid.
Dankeschön.
Wie
Das ist
heißt du bei, wie heißt du,
unverschämt.
wie heißt du bei Instagram, ne? Wie heißt du auf deinem Sportaccount?
Der heißt Jonas Bosco mit zwei O am Ende, weil mit einem O war es schon vergeben.
Und Bosco mit C, ne?
Bosco
BOSC.
mit C,
Genau.
BOSCO.
Genau, und da
Genau.
müssen, ich habe schon gesehen, Heizkörper und Co. herhalten, wie du mit ganz einfachen Mitteln quasi den Waschbrettbauch bekommst, richtig?
Ja, das war so in der Corona-Zeit. Da habe ich eben dann richtig mit Sport eigentlich durchgezogen.
Geil.
Das, muss ich sagen, hat auch extrem geholfen, um aus dem Kiffen
Ja,
rauszukommen,
super.
weil
Klar.
ich durfte mich ja gar nicht mit meinen Freunden treffen. Also ich konnte ja gar nicht raus.
Ja.
Und
Alleine kiffen ist ja
da.
irgendwie langweilig dann, ne?
Ja, und du kommst ja gar nicht an Zeug.
Ja,
Also.
stimmt.
Voll.
Dann nimmt man halt mal den Heizkörper von der Wand und macht Sport.
Nee, er hat ihn drangelassen.
Ach
Ich hatte
so, ja.
Befürchtung, als ich es sah, dachte ich mir, oh je, gleich reißt das Ding aus der Verankerung, Jo.
Ja, aber da habe ich eben Calisthenics für mich entdeckt, also mit eigenem Körpergewicht zu trainieren und alles.
Du bist echt
Genau.
der Knaller, also wirklich unfassbar.
Jonas, gibt
Ja.
es noch irgendwas, was du, was an dieser Stelle noch erwähnt werden muss, wo die Leute unbedingt hinkommen müssen, um dich zu sehen oder so? YouTube hatten wir noch nicht.
Ja, YouTube bin ich auch gerade nicht so aktiv,
Ach
muss ich
so,
sagen.
okay.
Mensch,
Ja.
du,
Also
das könntest du aber auch noch machen, du.
wenn auf Instagram
Wenn auf
und
Instagram,
TikTok,
und
ne, habe ich gesehen.
ihr könnt gespannt sein, im Dezember kommt auch mein Podcast raus, die Fragen des Lebens Podcast,
Yeah,
wo ich auch
cool.
einige sehr, sehr coole, interessante Gäste habe und mit denen, ja, tiefe Gespräche führe.
Der heißt die Frage des Lebens.
Die Fragen des
Die
Lebens, genau.
Fragen des
Okay, wir
Lebens.
machen es für die
Mega.
Zuhörer ganz einfach. Diese Folge wurde im November aufgezeichnet, also ist gar nicht mehr so lange hin bis Dezember. Wenn du das jetzt im Januar hörst oder ab Dezember, dann findest du den Podcast, den Link dazu natürlich in den Shownotes. Und bis dahin gibt es genug andere Sachen bei Jonas zu sehen. Das verlinken wir
Ja,
jetzt
und ihr
natürlich
müsst ihm
auch.
einfach folgen bei
Ja,
jonas.fragt
sowieso.
und dann kriegt ihr eh alles mit. Ne? Gehe ich doch davon aus, Jonas,
ja,
oder?
Ja, ja.
Cool. Jonas, ich danke, wir danken dir von Herzen für dieses ehrliche Gespräch, für die Ehrlichkeit vor allen Dingen der Geschichte deiner Kindheit und Jugend. Ich habe eigentlich alles gesagt, wie inspirierend wir dich finden. Schaut unbedingt bei Jonas vorbei. Das ist ein wirklich kracher Typ und ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz viel von dir sehen und hören werden. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung, war echt schön mit euch zu reden.
Sehr, sehr gerne. Und wenn ihr Lust habt und uns vielleicht noch nicht kennt,
was?
Wir sind natürlich auch bei Social Media unterwegs. Oh. Unter Papa und Papi findet ihr uns. Dort zeigen wir unseren Alltag mit unserem Sohn und viele andere lustige Dinge,
Männer,
die wir da machen.
Dass zwei Männer, dass zwei auch Männer kind wirklich können. Kind
genau.
können.
Genau, so ist es. Bücher haben wir auch rausgebracht
ja.
und noch so ein paar andere Dinge. Also guckt gerne bei uns vorbei
mit,
und ansonsten.
Jetzt pass auf, Achtung. Jetzt ihr könnt auch, ja, ihr könnt auch mit uns in die Karibik fahren nächstes Jahr.
Ach, so. Stimmt. 26.12. bis 9. Januar sind wir auf der Mein Schiff mit unserem Showprogramm.
Aber 25, 26.
So ist es.
Ja, so. Das war's jetzt.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören
jo.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.